Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute ist es besser als unter Saddam Hussein, aber leider lange nicht so gut, wie man es damals gehofft hatte.
Saddam Hussein, das war ein Verbrecher, ein arabischer Nationalist, der alle anderen Nationen im Irak einfach nur unterdrückt hat.
Ich finde, heute hat der Iran zu großen Einfluss im Irak. Wirtschaftlich, politisch, aber vor allem sind viele unserer religiösen Führer mit den Iranern verbündet.
Drei Stimmen aus dem heutigen Irak darüber, was der Irakkrieg vor 20 Jahren ihnen gebracht hat. Am 20. März 2003 schlugen die ersten Raketen in Bagdad ein. Die Operation Freiheit für Irak hatte zum Ziel, Saddam Hussein abzusetzen. Doch was folgte, war ein Konflikt, der mehr als 100.000 Menschenleben kostete. Eine blutige Anarchie, Allah gegen alle. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Mark Turner war im Frühjahr 2003 in Bagdad und lernte damals dort drei Männer kennen, die unterschiedlicher nicht sein können. Seitdem hatte sie begleitet. Für die Weltzeit hat er sein Material durchforstet und auch aktuell nachgefragt. Entstanden ist eine Langzeitbeobachtung, die auch viel über das Land erzählt.
Bagdad im März 2023. Die Kadimiya-Moschee, eines der zentralen schiitischen Heiligtümer des Irak. Auf einem Vorplatz drängen die Gläubigen, schieben sich geduldig vor zum Eingangstor, rezitieren Segenssprüche und versuchen, den uralten Klöppel am Tor anzuschlagen, um etwas von der Heiligkeit des Ortes anzuzapfen. Rund um sie hatte sich vieles von dem abgespielt, was ich hier seit der US-Invasion im Frühjahr 2003 erlebt habe. Hierher bin ich zum Beispiel immer wieder gemeinsam mit Rahim gekommen, einem jungen Unidozenten und zugleich einem strenggläubigen Schiiten. Er hatte mich vertraut gemacht mit der Welt dieser größten Religionsgruppe des Irak. In Sichtweite der Kadimiya-Moschee liegt das ehemalige Hauptquartier der US-Armee im Kadimiya-Viertel. Hier war ich bei der US-Armee eingebettet gewesen, im Bataillon von Steve Miska, einer ziemlich ungewöhnlichen Art von Kommandeur. Und in ein paar Kilometern Luftlinie von hier hatte Fuad im Gefängnis gesessen, ein kurdischstämmiger Publizist und Menschenrechtler. Ohne diese drei hätte ich die politische Landschaft hier nicht verstanden. Sie alle, Rahim, Steve und Fuad, lernte ich kennen, weil ich kurz nach der US-Invasion selbst in Bagdad eintraf. Drei sehr unterschiedliche Menschen, die US-Invasion verschieden erlebt haben und in den 20 Jahren seitdem eigene Schlüsse für ihr Leben gezogen haben.
Wir als politische Gefangene, wir hatten Blut gegeben für Freiheit Irak und Freiheit Kurdistan. Aber jetzt, die irakische Führer füllen nur eigene Tasche. Und besonders die schiitische Politiker und Milizen, alle sind verbunden mit dem Iran. Die haben ganz Irak geplündert. Jetzt gibt es Armut, gibt es Arbeitslosigkeit, gibt es viele Probleme.
Sagt Fuad heute. Nachdem er aus einem von Saddam Husseins Gefängnissen freigekommen ist, hat er schon in den 1990er Jahren in Deutschland politisches Asyl erhalten, ist aber nach Saddams Sturz in den Nordirak zurückgekehrt, wo er jetzt wieder lebt. Lieutenant Colonel Steve Miska hat die Uniform ausgezogen und ist heute Bürgerrechtler in den USA. Er hat eine Bewegung gegründet, die sich für Toleranz und politischen Dialog einsetzt.
We see the current dysfunction in our political system.
Wir sehen die aktuelle Fehlfunktion in unserem politischen System. Wir sehen die spalterische Rhetorik, die Hasssprache in der öffentlichen Debatte. Und wir hoffen, dass wir helfen können, die unterschiedlichen Gemeinschaften besser zusammenzubringen, Brücken zu bauen, unsere jeweiligen Unterschiede gegenseitig zu respektieren, so etwas wie eine gemeinsame Basis für uns alle herzustellen.
Der strenggläubige Unidozent Rahim, Fuad, der Publizist, und Steve, der langjährige Berufsoffizier, sie alle hat der Irakkrieg geprägt. Bagdad, Juni 2003. Nach Wochen kriegsbedingter Schließung hat der Lehrbetrieb an Bagdads Universitäten gerade wieder angefangen.
Saddam's soldiers were monsters and God will put someone in heaven.
Ich bin in der Mustansiriya-Universität, Fakultät für englische Sprache, und fühle mich wie in einen Wirbelsturm geraten. Noch vor 3 Monaten wäre auch die leiseste Kritik an Saddam Hussein und seinem Regime lebensgefährlich gewesen. Doch jetzt wagen sich Regimegegner aus der Deckung. Die Emotionen kochen hoch. Rahim, der 30-jährige Englischdozent an der Universität, erzählt mir, wie er jahrelang als strenggläubiger Schiit im inneren Exil gelebt habe. Schiiten machen im Irak zwar den größten Bevölkerungsanteil aus, doch seit Jahrhunderten werden sie im Irak von einer sunnitischen Elite regiert, zuletzt durch Saddam Hussein und seine sunnitisch dominierte Baath-Partei. Er lädt mich zu einer Fahrt in den Südirak ein, in seine Heimat, die Welt des Schiitentums. Diese könne ich nur verstehen, sagt er, wenn ich die Schauplätze ihrer Ursprünge besuche, in den heiligen Städten Najaf und Kerbela. In Najaf lebte der rechtmäßige Nachfolger des Propheten Hussein, erzählt Rahim. Aber Verräter hätten ihn und seine Familie damals daran gehindert, die Nachfolger anzutreten. Die unrechtmäßigen Kalifen, die stattdessen Nachfolger wurden, so Rahim, wollten nur Macht und Diktatur. In Kerbela sei im Jahr 680 Imam Hussein mit einer kleinen Schar von Anhängern von dem Kalifenheer massakriert worden.
Hier the battle is happening. When they killed Imam Hussein and Imam Abbas.
Genau hier, wo wir jetzt sind, hat sich die Schlacht von Kerbela abgespielt. Als Hussein getötet wurde und alle Männer der Schiiten, blieben nur die Frauen übrig. Der Feind kam hierher, steckte die Zelte in Brand und nahm Husseins Schwester Zainab gefangen.
Je länger er erzählt, desto klarer wird mir, dass Rahim über die jüngste Vergangenheit spricht und nicht über den jahrtausendealten Konflikt. Er meint die ungerechte Herrschaft Saddam Husseins und hofft nun, endlich auch die verlorene Gerechtigkeit zurückzuerlangen. Anders als Rahim hat Fuad nicht im inneren Exil gelebt. Der kurdischstämmige Menschenrechtler und Aktivist hat sich bereits in jungen Jahren offen gegen das Saddam-Regime engagiert. Von meinen Kollegen wird er als versierter Führer durch die politische Landschaft des Irak empfohlen. Und als jemand, der mit seiner Expertise mir einzuschätzen hilft, was nun allmählich immer deutlicher ans Licht kommt. Nach Saddams Sturz sind Zehntausende von Akten zugänglich gemacht worden, in denen die Ermordung von Regimegegnern akribisch dokumentiert ist. Eine junge Frau scrollt mit der Maus über den Computerbildschirm, Seiten über Seiten. Archivmaterial des Saddam-Regimes über hingerichtete Schiiten. Ihr Bruder, sagt sie, sei in einer schiitischen Untergrundpartei gewesen. Gerade lese sie, dass Saddams Geheimdienst seinen Körper zerstückelt und dann in den Tigris geworfen habe. Anderswo stehen Menschen vor einem Auskunftsschalterschlange und fragen nach Informationen über ihre verschwundenen Familienmitglieder. Fuad überrascht das nicht sehr. Denn dass er als langjähriger Regimegegner mit dem Leben davongekommen ist, so sagt er, war eigentlich nur Zufall.
Sie legten mir Handschellen an und die Folter begann und sie hängten mich auf. Und sie schlugen mich mit einem Kabel und schlugen mich mit Strom. Also Strom, die haben Handdrehung. Immer mehr drehen, immer mehr stark wird der Strom. Das war sehr, sehr gefährlich. Plus natürlich Schlagen mit Kabel.
Wegen seines Engagements für die kurdische Bewegung wäre Fuad normalerweise zum Tod verurteilt gewesen. Allerdings war er erst 17 Jahre alt. Und nach irakischem Gesetz konnte die Höchststrafe nur gegen Volljährige verhängt werden.
Der Kommissar, der war selbst ein Geheimdienstdirektor, hat mir gesagt, du bist unter 18 Jahre, aber ich lasse dich hier im Gefängnis bleiben, bis du 18 Jahre werden, damit du hingerichtet werden kannst. Ne?
Am Ende kam der damals 17-Jährige mit lebenslanger Haft davon und wurde nach 2 Jahren begnadigt wegen eines nationalen Feiertages.
We want
Zurück in Bagdad 2004. Es zeigen sich immer deutlicher die schädlichen Folgen der US-Besatzungspolitik. Nicht alle in Saddam Husseins Baath-Partei waren überzeugte Anhänger Saddams. Viele waren nur aus Opportunismus oder aus Furcht in die Baath-Partei eingetreten oder weil sie als Staatsbedienstete Parteimitglieder sein mussten. Sie alle per Dekret zu entlassen, die halbe Beamtenschaft, die Polizei und so gut wie die gesamte Armee, das führte zu neuer Ungerechtigkeit. Im Frühjahr 2004 beginnen in Bagdad sogar Polizisten gegen ihre Entlassung zu demonstrieren. Unzufriedene Baathisten fusionieren mit Dschihadisten und eine neue Dschihadistengruppe entsteht, später unter dem Namen IS, Islamischer Staat, bekannt. Es gibt Anschläge auf die US-Armee, Straßenbomben, Selbstmordattentate. Im Sommer 2004 erlebe ich den Höhepunkt des Schiitenaufstands. Viele Schiiten wenden nun die Erzählung von der ungerechten Regierung auf die US-Besatzer an. Hier treffe ich auch meinen schiitischen Begleiter und ehemaligen Englischdozenten Rahim wieder. Er erzählt mir, dass er sich der militanten Bewegung des schiitischen Predigers Muqtada al-Sadra angeschlossen hat. Er möchte, dass die ungerechte Regierung gestürzt wird. Und diesmal meint er die US-amerikanischen Besatzer damit und will stattdessen eine Herrschaft der schiitischen Religionsgelehrten.
I am Mudrat Shia, in order to be revolutionary. I personally disagree with certain rituals.
Ich bin ein Anhänger der Roten Schia, das heißt, ich bin ein religiöser Revolutionär. Ich bin dagegen, dass wir unsere Religion nur auf Rituale beschränken. Das führt nur zu Ablehnung, weil die anderen sagen können, diese Sekte praktiziert nur leere Rituale, die ohne Einfluss auf die Gesellschaft bleiben. Aber wenn wir unsere Rituale in Taten umwandeln, wenn wir die Macht ergreifen, können wir die Gesellschaft schon auf Erden zum Wohl der Religion verändern.
To organize the society for the sake of religion.
Die Mahdi-Armee des Schiitenpredigers Muqtada al-Sadr kämpft bald nicht mehr nur gegen die US-Besatzer, sondern auch gegen die sunnitischen Dschihadisten. Und beide werden unterstützt von Anrainerstaaten, die alle eines gemeinsam haben: Sie hassen die USA. 2006, in der Nähe der Qadimiyya-Moschee. Hier gehen immer wieder Sprengsätze hoch. Die US-Armee versucht, die Notbremse zu ziehen, stockt die Truppen gewaltig auf und beginnt, den sogenannten Bagdad-Sicherheitsplan umzusetzen. Auf einmal ist es als ausländischer Journalist nur noch möglich, das Qadimiyya-Viertel von Bagdad zu betreten, wenn man sich bei der US-Armee einbetten lässt. In deren Hauptquartier, unweit der großen Moschee, bittet mich der Kommandeur in sein Büro.
Stephen Miska, Lieutenant Colonel, and I am the Deputy Commanding Officer for the Dagger Brigade Combat Team, 1st Infantry Division, based out of Schweinfurt, Germany.
Steve, wie ich ihn bald nenne, erweist sich als ein höchst unkonventioneller Militär. Immer erreichbar, immer zum Gespräch bereit, immer auch on the record. Von Anfang an macht er kein Geheimnis daraus, dass er den ganzen Irak-Einsatz für einen Wahnsinn hält. Eine Fehlentscheidung, resultierend aus politischem Versagen der Bush-Administration. Nur eines motiviere ihn zu seinem Job.
Falls wir einfach abziehen, würden wir ein völliges Desaster bewirken. Egal, ob du meinst, ob wir überhaupt hier sein sollten. Und abgesehen davon, dass ich sowieso dagegen war, Krieg mit dem Irak zu führen, aber darauf kommt es nicht mehr an. Wir sind nun mal hier. Was können wir jetzt tun? Wie können wir dem durchschnittlichen Iraker die Lage stabilisieren helfen? Wie können wir den terroristischen Impulsen aus der gesamten Region entgegenwirken, der drohenden Zersplitterung des ganzen Landes?
Steve teilt mich ein für eine Patrouille zu meinem alten Orientierungspunkt, der Qadimiyya-Moschee. In einem schwer gepanzerten Humvee-Konvoi bewegen wir uns durch die Straßen, die teils von schiitischen, teils von sunnitischen Aufständischen kontrolliert werden. Der Leutnant, der die Patrouille leitet, zeigt auf die goldglänzende Kuppel.
I believe the second holiest Shia shrine, the Qadimiyya shrine, and that's basically the heart.
Ich glaube, das ist der zweitheiligste Shia-Schrein im ganzen Irak. Wir sind im Herz des alten Qadimiyya-Viertels, zugleich des Qadimiyya-Sicherheitsdistrikts. Links können Sie jetzt den Qadimiyya-Schrein erkennen. Von hier aus, etwa 1 Kilometer entfernt. Was? Ehrlich, Sie haben den Schrein mal besucht? Cool. Waren Sie auch schon mal in unserem Hauptquartier in Fob Justice untergebracht?
No way. Yeah, that's pretty cool. So, were you here at Fob Justice?
An einer Straßenecke bleiben wir stehen. Der Bordschütze späht aus und fragt sich, ob die anderen Humvees, die da vorne stehen, wirklich noch Verstärkung brauchen. Über Funk kommt eine Warnung. Und dann geht alles plötzlich sehr schnell.
Possible ambush from
the... Oh! Holy fuck, shit! Are you alright? You alright?
Yeah, I'm good, Sergeant.
Was that a gunshot?
Yes, it was.
Ins Panzerglas des Drehturms ist eine großkalibrige Kugel eingeschlagen, genau auf Kopfhöhe des MG-Schützen. Zum Glück hat das Glas gehalten. Die Splitter haben den Bordschützen nur leicht verletzt. Das ist mein Abschied aus dem Bagdad unter amerikanischer Besatzung. Die Kadimiya-Moschee ist heute wieder allen zugänglich. Nach 20 Jahren, nach Krieg, Bürgerkrieg, Abzug der US-Armee und Sieg über den IS. Hat sich danach irgendetwas nachhaltig zum Besseren gewendet? Rahim kann ich nicht fragen. Zu ihm habe ich den Kontakt verloren. Ich hoffe, er ist nicht bei der Schiitenrevolte erschossen worden und hoffentlich nicht durch eine von Steves Einheiten. Fuad, der kurdischstämmige Menschenrechtler, meint, ja, Saddam und seine Baathisten sind ein für alle Mal verschwunden.
Es gibt eine kleine Entwicklung, Meinungsfreiheit, also etwas gibt, aber dass heute die Schiiten genauso wie Baathisten respektieren andere Meinungen nicht.
Steve, der die Bürgerrechtsorganisation First Amendment Voice gegründet hat, will mit seinem Engagement verhindern, dass sich Fehlentscheide wiederholen, wie der Irak-Einmarsch. Oder dass, wenn sie getroffen werden, so viele Menschen wie möglich dagegen aufstehen.
Wir versuchen, Leute dazu zu inspirieren, dass sie die Stimme erheben, sei es auf lokaler Ebene in ihren Gemeinden, sei es auf nationaler Ebene. Ihnen klarzumachen, dass sie sich nicht dann einfach so ausklinken können, sei es aus Furcht oder schlicht aus Apathie, und dass sie sowas sagen wie, egal, auf meine Stimme kommt es sowieso nicht an. Wir sehen darin zwei brandgefährliche Trends in unserem Land.
Sagt Steve, der ehemalige Leutnant, der sich aufgrund seiner Erfahrungen im Irak entschieden hat, einen Weg außerhalb der US-Armee zu suchen. Mehr als die Hälfte der Iraker heute ist unter 25. Es ist eine verwundete Generation, die aufgewachsen ist in den Wirren nach der US-Invasion und die ihren Weg erst finden musste. 2019 ging die irakische Jugend auf die Straße, protestierte gegen die korrupte Führung und gegen ein System, das die Bevölkerung bis heute spaltet, weil es Macht und Posten unter den verschiedenen Religionsgruppen aufteilt. Doch ihr Aufstand wurde durch Gewalt erstickt. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat einige von ihnen heute, 4 Jahre später, getroffen und gefragt nach ihren Hoffnungen und ihren Sorgen.
Zeit totschlagen, das kann Ibrahim besonders gut. In einer Seitenstraße von Iraks Hauptstadt Bagdad spielen die Männer Domino, donnern die Steine auf den Tisch. Ibrahim schaut zu. Der 28-Jährige ist diplomierter Ingenieur, spezialisiert auf die Erdöl- und Raffineriebranche. Aber obwohl sein Heimatland Irak eines der wichtigsten Ölförderländer der Erde ist, findet Ibrahim keinen Job.
Ich schlafe tagsüber, hänge rum, treffe mich mit Freunden im Café. Im staatlichen Bereich gibt es keine Jobs und die ausländischen Ölkonzerne vergeben ihre Stellen fast nur an ausländische Mitarbeiter. Wir kriegen keine Chance. Das ist sehr traurig.
Als die Amerikaner 2003 in den Irak einmarschierten, war Ibrahim ein kleiner Junge. Er erinnert sich noch gut an die Flugzeuge, berichtet er, an den Klang der Kämpfe. Wie viel Hoffnung die Leute hatten, als Diktator Saddam Hussein gestürzt wurde. Und dann, später, wie jede Hoffnung enttäuscht wurde. Wie Ibrahim geht es vielen jungen Menschen im Irak. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO hat fast jeder dritte junge Iraker keinen Job. Der Frust ist groß. Auch Ibrahims Freund Yusuf ist Ingenieur und jobbt jetzt in einem Handyladen.
Es ist ein schwieriges Leben. Es geht nur darum, über die Runden zu kommen. Irgendwie. Wir haben keine Zukunft. Und alle Politiker bislang haben nur geredet und nichts verbessert. Die Situation ist sehr schwer im Irak.
Geprägt von Krisen und Terror, gefangen zwischen politischen und religiösen Interessengruppen, hochbewaffneten Milizen und dem Einfluss des Iran, taumelt der Irak seit Jahrzehnten von einer Krise in die nächste. Erst vor wenigen Monaten wurde der neue irakische Premier al-Sudani vereidigt. Vorangegangen war ein monatelanges, teilweise gewaltsames Tauziehen um die Macht im Staat. Und auch die wirtschaftliche Lage sei äußerst schwierig, so der irakische Analyst Raad Karim.
Die Wirtschaft hängt weit zurück. Unter Saddam Hussein hatte der Irak eine sozialistische Marktwirtschaft. Und nach dem Golfkrieg 2003 gab es nie eine gesteuerte Öffnung zu einer freien Marktwirtschaft. Das passierte unkontrolliert. Und die Korruption ist das größte Problem im Land. Große Summen verschwinden einfach. Seit 20 Jahren hat es wenig Verbesserungen gegeben.
Die ökonomischen Strukturen im Irak sind veraltet. Der Staatssektor ist aufgebläht, die Privatwirtschaft unterentwickelt. Die Elite bereichert sich selbst, die Korruption blüht. Heute träumen viele Jugendliche von einem Leben im Ausland, Hauptsache weg, legal oder illegal. So wie Bakr. Der 28-Jährige hat es geschafft. Er lebt heute in den Niederlanden und ist gerade nur zu Besuch in Bagdad.
Es ist schön in Europa. Ich habe Arbeit, Geld und eine Frau. Hier im Irak gibt es keine Perspektive, keine Arbeit, keine guten Schulen. Alles ist schlecht. In Europa ist es 1, 2, 3 Jahre schwierig, aber dann hast du ein gutes Leben.
Viele seiner Freunde seien neidisch, berichtet er, wollen auch weg. Die jungen Iraker sind seit Jahren die Leidtragenden der politischen Stagnation. Zermürbt zwischen allen Konflikten droht der Irak offenbar sein größtes Potenzial zu vergessen, seine Jugend. 2019 gingen viele aus Frust auf die Straße, demonstrierten gegen die politische Elite. Doch die Demonstrationen wurden blutig niedergeschlagen. Auch Ibrahim war damals dabei.
Wir haben Arbeit gefordert, dass wir auch eine Chance bekommen. Aber statt uns ernst zu nehmen, haben sie die Jugendlichen bestraft. Das hat alles nichts gebracht. Die neue Regierung muss die Probleme dringend angehen, die sich hier über Jahre angesammelt haben.
In einer unscheinbaren Seitenstraße mitten in Iraks Hauptstadt Bagdad ragt ein modernes, schwarz verglastes Gebäude empor, das nicht so recht in seine etwas heruntergekommene Nachbarschaft passen will. The Station steht in großen gelben Lettern auf Arabisch über dem Eingang. Drinnen herrscht reger Betrieb. Junge Leute sitzen an Kaffeetischen und diskutieren, sind über ihre Laptops gebeugt. The Station ist so etwas wie eine Haltestelle für die Jugend Bagdads, einer der wenigen Orte, wo sie frei ihre Ideen entwickeln können.
Young people in Iraq, they have difficulties in finding the right job,
sagt Rada Ahmad, die hier arbeitet. In dem Coworking Space werden junge Absolventen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.
Unser Bildungssystem im Irak ist völlig veraltet und bereitet die Absolventen nicht auf den Privatsektor vor, sondern höchstens auf einen Job in einer Behörde. Aber dort gibt es quasi keine Stellen mehr. Wir bringen nicht mit, was der Markt braucht.
Eine Nichtregierungsorganisation gründete The Station vor 5 Jahren. Zuschüsse kamen unter anderem auch aus Deutschland. Auch die 28-jährige Mene hat hier einen Schreibtisch. Die studierte Ingenieurin fand keinen Job und sattelte um. Mene hat ihre eigene kleine Umweltfirma gegründet. Als junge Frau im Irak Existenzgründerin zu sein, sei alles andere als einfach, räumt Mene ein.
Vor ein paar Jahren hätte niemand im Irak gedacht, dass man aus einem Hobby einen Beruf machen kann, schon gar nicht als Frau. Mein Traum ist es, die erste Recyclinganlage des Iraks zu gründen. Wir sind ein bisschen später dran als der Rest der Welt. Aber jetzt tut sich hier gerade sehr viel. Das gibt uns jungen Leuten etwas Hoffnung.
Auch Homam will im Irak bleiben. Man müsse die Jugend nur lassen.
Nach der Revolution 2019 hat sich die Jugend im Irak verändert. Wir denken neu. Wir brauchen Veränderungen im Land.
Ein wenig Hoffnung inmitten von Trostlosigkeit. Aber wie sagte der ehemalige US-Leutnant Steve Miska im ersten Beitrag dieser Sendung? Es ist brandgefährlich zu denken, auf meine Stimme kommt es nicht an. Das war die Weltzeit heute. Morgen geht es um die Salomoneninseln im Südpazifik, um die China und die USA konkurrieren. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.